Long Version.
Hallo, hier ist der sympathische Podcast von Mix
and
Match unter dem Motto Ein Thema, drei Meinungen. So, und jetzt habe ich heute mal wieder ein Thema mitgebracht.
Aber bevor du dein Thema anfängst, man merkt wieder mal, ich habe die Musik etwas länger laufen lassen. Also für alle, die Musik interessiert, am Schluss würde das komplette Lied ablaufen. Also das kann man sich am Schluss auch gerne mal im Gesamten anhören, weil es ein echt toller Titel ist.
Na toll, jetzt so. Weiß das Thema, Nimi.
So, dann reden wir heute mal über Musik.
Nee, ich habe schon ein Thema mitgebracht, weil wir waren ja letztes Mal im Weltraum unterwegs.
Ja.
Mit dem Iceman.
Ja.
Und ich habe ein ganz anderes Thema, also ein weltliches Thema eher mitgebracht. Habe mir auch wieder mal was aufgeschrieben. Allerdings, was ich aufgeschrieben habe, ist schon ein wenig länger her. Aber ich denke, es hat einfach immer noch... es ist immer noch so, es wird im Gegenteil immer noch schlimmer. Und zwar, Köln muss Deutschland immer mehr Schreckensmeldungen. Weiß gar nicht, ob ihr es schon gewusst habt.
Kommen aus Deutschland immer mehr Schreckensmeldungen?
Ja.
Das ist das Thema.
Nein.
Nein. Ah, okay.
Das kommt noch.
Ah.
Also nicht von irgendwelchen Leuten oder von welchen, die meinen, sie wissen es besser, sondern von Ärzten.
Aha.
Und zwar ist es so, dass zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, in Bitterfeld-Wolfe, sind viele Senioren, Rentner und auch die arbeitende Bevölkerung stundenlang in der prallen Sonne gestanden. Deswegen weiß man auch, es ist jetzt Winter und nicht Sommer, länger her, weil sie einen Termin in eine neue Augenarztpraxis ergattern wollte. Sie sind angestanden für einen Termin in einer Augenarztpraxis. Stundenlang. Die Menschen sind gestanden in vierer Reihe, also nicht einfach nur hier einer schön nach dem anderen, weil dann wäre die Strecke noch viel länger gewesen, wo sie angestanden sind. Und die Praxis hat an diesem Nachmittag nur Termine an diesem Nachmittag gemacht. Ausschließlich persönlich, nicht telefonisch, nicht digital. Und wer zum Beispiel berufstätig war, hat gar keine Chance gehabt. Eine ist in der Mittagspause ahne, die hat wieder rumdrüllen müssen, weil es ging einfach nichts vorwärts. Und schrieb dann auch, es wäre Schande für unser Land. Aber laut Kasseärztlicher Vereinigung, jetzt gerade in Sachsen-Anhalt, sind in dem Bundesland rund 240 Haus- und Facharztstellen unbesetzt. Also gibt es einfach niemand, der auch eine Praxis übernimmt, was gerade für viele junge Ärzte natürlich auch ein Risiko darstellt. Wobei ich jetzt gelesen habe, so ein, kein Facharzt, sondern ein normaler Hausarzt verdient, und zwar verdient und nicht umsatzmäßig, 15.000 Euro im Monat. Das habe ich nämlich erst die letzten gegoogelt, weil ja schließlich meine Mutter krank ist. So, tatsächlich jetzt in Deutschland rein rechnerisch keinen Ärztemangel. Seit 1990 ist die Zahl der Mediziner um 65% gestiegen. Es gibt also bei uns in Deutschland mehr Ärzte pro Einwohner als zum Beispiel in Kanada oder Großbritannien. Aber das Problem ist, immer mehr arbeiten nur noch in Teilzeit. Na gut, wenn sie es nicht im Homeoffice machen, bin ich ja schon froh. Weil 2009 waren es 3,8% und heutzutage sind es über 35% Ärzte, die nur noch in Teilzeit arbeiten. Viele junge Ärzte, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn eben auch gar keine Praxis mehr, weil das unternehmerische Risiko und das unplanbare Einkommen wäre zu hoch für sie. Also, obwohl die Zahl der Ärzte steigt, sinkt die reale Verfügbarkeit. Patienten kämpfen um Termine, Fachärzte verhängen Aufnahmestopps. Ganze Regionen werden zu medizinischen Brachlandschaften. Die Politik setzt auf mehr Studienplätze, statt das System grundlegend zu modernisieren oder familienfreundlicher zu gestalten. Von den Studenten wandern aber jetzt gerade auch bei uns viele natürlich in die Schweiz ab, weil sie dort wesentlich mehr verdienen, wenn sie auch zum Beispiel nur in Teilzeit arbeiten. Der Anteil deutscher Ärzte in der Schweiz sei außergewöhnlich hoch. In Deutschland zählt nämlich, wie wir es ja schon mal auch im Privaten geschwätzt haben, die Ausbildung sehr viel mehr, weil bei uns sehr viel mehr gelehrt wird. Also sie sind einfach schon weiter, wenn sie dann tatsächlich die Arztausbildung fertig haben. Früher hätte man ja gesagt, hey, komm doch zu uns nach Deutschland, da wirst dir geholfen, wenn du krank bist. Ne? Ja, von wegen, das ist nicht mehr so, weil die meisten Ärzte sind komplett überarbeitet. Auch viele schon mit Burnout, sag ich jetzt mal sowas in der Art. viele Ärzte, auch wenn jetzt Praxiswechsel ist, was mir ja letztes oder vorletztes Jahr, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, passiert ist, ich hätte mich sollen melden. Ich bin dadurch, dass ich aber halt relativ selten krank bin, habe ich das einfach ignoriert und habe jetzt eigentlich keinen Hausarzt, wenn ich doch mal irgendwas hätte. Weil durch die Praxisübernahme haben sie nur die Patienten übernommen, die bei ihnen dann sich gemeldet haben, um auch weiterhin von ihnen betreut zu werden. Wo ich denke, also hey, sorry, Entschuldigung, also wenn ich dann mal was habe und brüchte gerade mal eine, wäre es wahrscheinlich ein Termin und nicht mehr. Aber gut, okay, es ist halt so. Eben viele Ärzte nehmen gar keine neuen Patienten mehr auf, Kassenpatienten, haben zum Teil eine Wartezeit von einem ganzen Jahr. Da muss man natürlich auch vermuten, dass es ein gewisses Zweiklassensystem gibt. Also ich weiß jetzt, meine Eltern sind privat versichert, weil mein Vater bei der Bahn ist. Die kriegen sehr viel schneller einen Termin wie unser eins.
Richtig, ja.
Und sind auch mit weniger Wartezeit verbunden. Natürlich können auch, und das habe ich auch noch gelesen jetzt aktuell, sie, die Ärzte bei einem Privatpatienten sehr viel mehr abrechnen wie bei einem Kassenpatient bei uns.
Einfachen Satz.
Genau, also den höheren Satz. Und auch, wenn sie jetzt zum Beispiel Hauspsych machen, dann kriegen die für den einen Hauspsych, wo vielleicht 20 Minuten da sind, bis zu 150 Euro, wenn nicht noch was Besonderes dazu käme. Dann wäre es nämlich noch dementsprechend mehr. Krank sein in Deutschland finde ich gleich zunehmend ein russisches Roulette. Also entweder kriegst du einen Termin oder du bist halt schon tot, bis du den Termin kriegst, bis du einen Warnung hast. Und natürlich trifft das nicht auf jeden Arzt und auch nicht auf jede Schwester oder sonst irgendwie zu. Also um Gottes Willen, ich will da auch keinen irgendwie an die Karre fahren. Aber was ich dann die Tage noch gelesen habe, das sind Facharzttermine in Deutschland. Die durchschnittliche Wartezeit gesetzlich Versicherter auf einen Facharzttermin in Deutschland hat sich deutlich verlängert, nämlich von 33 Tagen im Jahr 2019 auf 42 Tage im Jahr 2024. Und ich erzähle mal noch 2 Jahre mehr, also wahrscheinlich ist noch ein Tag plus. Und das ist ein Plus von fast 10 Tagen. Und das ist eine kleine Afro von der Linke beim Bundesgesundheitsministerium. Und das war ihre Antwort. Also, wenn du jetzt krank bist, musst du 42 Tage auf einen Termin warten. Entweder bist du bis dort auch nicht tot oder du bist so rechtzeitig tot, dass die Grippe gerade am Abklingen ist. Keine Ahnung, wie steht ihr da dazu?
Also du willst eigentlich über die Missstände in unserem Gesundheitssystem
ja,
reden.
Und auch über die, wie soll ich sagen, ja doch gewisse Vorteile auch, die ein Privatversicherter gegenüber uns mehrheitlich gesetzlich Versicherte sind. Dass es ein Unding ist, dass man so lange auf einen Termin muss warten. Dass gerade, ich weiß, Frauenarztbereich und eben auch Augenarztbereich, HNO-Ärzte auch, da kriegst du manchmal einen Termin, ja kommen sie in 2 Monaten, MRT, CT, da wartest du im Normalfall auch ewig oder musst in eine ganz andere Region reisen, also entweder nach Basel bei uns oder bis nach Freiburg, bis du so einen Termin kriegst, es sei denn, der Arzt ruft aber, das heißt, es ist dringend. Dann wird der Termin auch früher.
Mein Freund von mir ist Augenarzt, nicht hier in Weil, aber in der Region, der hat mir gesagt, vor 5-6 Jahren hat er zu mir gesagt, das große Problem unseres Gesundheitssystems sind die Frauen. Und ich, was? Wie kannst du sowas sagen? Ne? Sagt er doch. Und zwar ist das große Problem, es gibt ja dieses Cumma Cum Laude, oder wie das heißt?
Ja, Cum Laude.
Ja, genau. Cum Laude. Genau. Ja. Wo du haben musst, dass du überhaupt ins Arztstudium darfst, ne? Etc. pp. Und das erreichen hauptsächlich Frauen. Deswegen sind im Studium hauptsächlich Frauen. Frauen haben aber ein Problem. Sie wollen nämlich Familie gründen und sie wollen, viele Frauen, nicht unternehmerisch tätig werden. Mhm. Im Gegensatz zum Mann. Das war schon immer so. Deswegen wurden die meisten Firmen auch von Männern gegründet und nicht von Frauen.
Ja, du bist ja, wie sagt man das, nicht Rassist,
Antifeminist. Ich zitiere nur. Ja, gesagt, das ist tatsächlich das Problem. Ich sag, ist auch das Teilzeit bei den Ärzten, von den 35%, die Teilzeit machen, sind 80% Frauen. Und das ist ein Problem, sagt er. Das Problem sind, dass wir zu viele Frauen als Ärztinnen haben. Die Familie gründen wollen, die Teilzeit arbeiten wollen und die keine Arztpraxis aufmachen wollen. Und das sagt er, weil er auch im Ärztebund ist, Mitglied. Mhm. Und da wird das Thema hinter verschlossenen Türen immer wieder diskutiert, aber natürlich nie an die Öffentlichkeit gebracht, weil es eben antifeministisch wäre und ja. Ding. Aber es ist einfach eine definitive Realität. Und das Problem in unserer Gesellschaft, wir verschweigen ja Realitäten, ne? In allen Bereichen.
Ja. Weil es antifeministisch wäre.
Weil es antifeministisch
oder antirassistisch oder
sonst was. Sondern rassistisch oder was auch immer. Deswegen werden bei uns die Probleme verschwiegen und dürfen nicht offen angesprochen. Das hat er mir in einem Gespräch mal gesagt. Und solange das nicht offen angesprochen wird, wird sich das Problem auch nicht ändern.
Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht doch gar nicht darum, wie viele Frauen oder wie viele Männer finde ich, weil also mein Mann hat jetzt zum Beispiel, weil er regelmäßig zum Hausarzt muss, um seine Zuckerwerte und so weiter zu überprüfen, letztens auch mit seinem Arzt ein Gespräch gehabt. Und der hat einfach gesagt, Bürokratie, er verbringt mittlerweile 60% seiner Arbeit mit Ausfüllen von Papierchen, weil er alles dokumentieren muss, weil er das machen muss, dies machen muss. Und diese überbordende Bürokratie sagt, er kann sich ja gar nicht mehr richtig um seine... Oder er müsste halt nochmal ein, zwei Personen einstellen, die das alles übernehmen, die ja fast schon Ärzte sein müssen, sagt er, weil eine einfache Krankenschwester, also nicht Krankenschwester, also die Arzthelferin, danke, die bei ihm arbeiten, zum Teil das ja gar nicht dokumentieren dürfen können.
Medizinisch-technische Assistentin, MTA.
Ja, heißt es jetzt heute,
oder? MTA.
Ja. Ja, aber hat gesagt, also... Das ist so eine Bürokratie geworden, so ein Aufwand geworden, dass er sich gar nicht mehr wirklich um seine Patienten kümmern kann. Und da muss man einfach sagen, da wird den Ärzten so viel Steine in den Weg gelegt. Dann sind die ja auch, wie sagt man, also angehalten, das und das und dies und jenes zu erfüllen. Ansonsten kriegen sie ja kein Geld. Es geht ja auch schon los mit Medikamente verschreiben. Wenn ein Arzt sein Kontingent an Medikamenten
oder Massagen
erfüllt hat, darf er eigentlich gar keine mehr verschreiben. Also ich kenne, also das war damals mein Frauenarzt, das ist ja schon Jahre her, also das ist ja nicht jetzt heute und gestern gewesen, sondern echt Jahre her, weil er hatte es dann soll schon erfüllt. Er hat gesagt, wie soll ich denn meine Patientinnen versorgen, wenn ich jetzt sagen muss, mein Budget, sage ich jetzt mal, ich an Medikamente 50.000 im Quartal und ich bin bei den 50.000, jetzt darf ich ihnen nichts mehr verschreiben. Dann sagt er, weil ich diese. Und dann sagt er, er verschreibt trotzdem weiter. Er hat letztens 20.000, deswegen, also damals, ich glaube auch schon Euro, also 20.000 Euro Strafe zahlen müssen, weil er zu viel verschrieben hat. Deswegen geben sie dir ja auch auf die billigeren Medikamente, sagen, das wäre der gleiche Wirkstoff, dass das gleiche drin kostet, aber natürlich nur die Hälfte, weil sie ihr Kontingent einhalten müssen. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass jemand. Und dann unsere Medikamente sind sau teuer, weil bei uns alles teurer wird.
Das ist das Problem, feministische Bürokratie.
Nicht Außenpolitik, sondern Bürokratie.
Baerbock ist schuld. Fertig.
Endlich.
Nein, ich finde es also echt auffrappierend. Ich kenne einen anderen Fall. Ich weiß auch, dass ihr Mann ist verstorben, aber der war auch bei der Bahn. Und die hat sich irgendwann mal was am Arm verletzt und die kriegt nach wie vor regelmäßig in der Woche oder im Quartal ihre Massagetermine, also ihr Massagerezept für Massagetermine. Die musste auch nicht so wahnsinnig viel zuzahlen anscheinend, also mein Vater hat relativ viel müsste zuzahlen. Weiß nicht, wie die das geregelt hätten, aber die kriegt das regelmäßig schon seit, und der Unfall war vor 2 Jahren und die kriegt das immer noch. Also Physiotherapie wahrscheinlich nicht, Massage, aber es kommt ja aufs Gleiche raus, weil es fast die gleichen Praxen sind.
Ja, und dann muss man einfach sagen, in unserem Gesundheitssystem krankt es ja nicht erst seit gestern, es krankt ja schon seit vielen Jahren. Und natürlich haben wir viel zu viele Menschen aufgenommen, die nicht einbezahlen.
Ja.
Und trotzdem alles rausholen, was geht. Stimmt, aber an denen allein liegt es nicht, weil auch vorher war unser Gesundheitssystem, wurde systematisch kaputt gespart. Das gibt auch unheimlich viele, die ich kenne, die alle möglichen Leistungen in Anspruch nehmen. Also wenn ich denke, ich habe eine Freundin, alleinerziehende Mutter, die war 3-mal in Mutter-Kind-Kur, was sie darf, weil 3-mal darfst du ja, die hat das voll ausgeschöpft, die 3-mal. Ihre Tochter zwecks Übergewicht war in der Kur. Ja, jetzt kam ich, weil mein Sohn auch Übergewicht hatte und habe 1-mal eine Kur für den beantragt. Ja, abgelehnt, nochmal beantragt, abgelehnt. Ich hatte gar keine Chance, wo ich dann einfach sage, ja super, andere Leute kriegen alles hinterhergeschmissen, die gehen halt auch ständig zum Arzt und jammern, wegen jeder Kleinigkeit, wo wir sagen, na, nimm Eisbeutel, dann klappt das schon. Und die rennen wegen jedem Furz zum Arzt. Die kriegen auch alles in Arsch gestopft, mehr oder weniger. Und dann hast du wirklich einmal was. Ja, und dann, abgelehnt. Sie kriegen da nichts.
Aber
sie sind doch nie krank.
Ich kenne das auch quasi aus dem Arbeitsbereich. jemand, der ständig krank ist und zum Arzt rennt und dann dort wieder krank macht, jetzt wirklich im Berufsleben und wieder krank macht und wieder krank macht, dem wird es eher akzeptiert, dass der halt nun mal krank ist, wie ich, die eigentlich nie was hätte. Und wenn ich dann mal was habe, habe ich halt Klimol, Galleblase-Use, Blinddarm-Use, also was Heftigeres, jetzt nicht einfach nur ein Schnupfen oder so. Aber jetzt ist die schon wieder krank.
Ja, so ungefähr, ja. Wie kann sie sich erlauben, krank zu machen?
Ja, obwohl ich, wenn du mir die Krankheitstage zählst, die ich fehle im Betrieb, dann komme ich, glaube ich, nicht einmal auf 2 im Jahr. Also, das ist abartig. Also, es ist wirklich abartig.
Ja, aber man hat da auch, auch diese Vorsorgeuntersuchung, es gibt ja ganz viele unnötige Untersuchungen, die auch gemacht werden, die auch schädlich sind, gerade wenn wir über Mammographie reden, bei uns Frauen. Wo mittlerweile immer mehr rauskommt, dass es uns mehr schadet, als dass es uns nützt, so eine Mammographie, weil die unser Brustgewebe eigentlich eher kaputt macht.
Und gerade ich mit meiner wirklich richtig großen Brust natürlich auch Schwierigkeiten habe, dann bin ich noch klein, oder? Mit so einer riesen Titte. Bis ich dann das Ding da runtergefahren habe, dann quetsche ich die Brust so dermaßen, das ist abartig.
Extrem ekelhaft.
Ich gehe da nicht mehr hin.
Also die wird richtig flach gedrückt.
Absolut.
Macht richtig weh.
Ja.
Also,
ja. Und wie gesagt, mittlerweile weiß man, dass das ja sogar eher schadet als nützt. Also erkundigt euch bitte im Internet. Und immer mehr Ärzte auch kommen und sagen, eben diese ganzen, manche Vorsorgeuntersuchungen so unnütz sind, manche Operationen so unnütz sind. Aber viele Ärzte, also dass jetzt 15.000 so eine Praxis verdient, weiß ich nicht.
Habe ich erst nachgelesen.
Weiß ich nicht. Naja gut, die waren durch die Impfung damals auch ziemlich gut gestellt. Aber ich denke eher, dass die eigentlich eben nicht so gut leben, weil das schon ein sehr wahnsinniges Risiko ist und du auch ja viele Angestellte unterhalten musst und die Geräte, die du haben
natürlich
musst.
Natürlich, klar.
Also, und dann muss ein Arzt ja auch sein Studium noch abzahlen.
Ja, natürlich.
Das kommt ja auch noch immer extrem hinzu, dass die meistens eigentlich einen Haufen Schulden haben. Also ich will den Ärzten nicht gönnen, auch ihr Verdienst, wenn es ein guter Arzt ist, also dann soll der auch gut verdienen, weil eigentlich ist es ja ein Auftrag, den Menschen zu helfen. Also es gab immer diesen hippokratischen Eid. Da geht es ja eigentlich eher darum, ein Arzt sollte ja eigentlich jemand sein, der Menschen liebt und Menschen gerne behandelt und Menschen helfen möchte.
Auch wenn du jetzt siehst, durch diese Zentralisierung der Krankenhäuser, so nennt man es, oder könnte man es vielleicht nennen, ich weiß nicht genau den Fachbegriff. Also angestoßen ja damals von unserem Professor Dr. Karl Lauterbach, der ja eigentlich, der lehrt doch gar nicht, der darf doch den Professorentitel gar nicht führen. Oder? Ganz abgesehen davon, also jetzt gerade hier aktuell bei uns, jetzt wird in Lörrach das Kreiskrankenhaus und das Elisabethenkrankenhaus zugemacht.
Schopfheim-Rheinfelden auch?
Schopfheim-Rheinfelden wird zugemacht, weil ja dieses große Klinikum entsteht in Brombach hinten, wo jetzt bis jetzt die Bahn noch nicht bereit ist, eine Haltestelle dorthin zu machen.
Auch kein Bus?
Auch kein Bus will dort halten, bis jetzt noch nicht. Also das soll ja jetzt nächstes Jahr, glaube ich, fertig werden, oder? Und das ist ja ein Riesengebäude. Ich weiß nicht, wie viele Millionen oder sogar Milliarden von Euro da mittlerweile drinstecken. Es ist natürlich auch wieder sehr viel teurer geworden, weil die Baukosten sind ja schließlich gestiegen. Das heißt, es muss ja alles finanziert werden, schlussendlich finanziert auch durch uns selber. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Notfall habe und müsste ins Krankenhaus, bis ich dann Notarzt, Krankenwagen und so weiter erreiche, die dann bei mir sind und mich dann Kilometer weiterfahren müssen, je nach Uhrzeit stoß im Stau oder viele Leute gehen halt nicht auf Zeiten, wenn irgendwo Sirene tatüt, haben wir ja früher in der Fahrschule kennengelernt, ne? Rettungsgasse bilden
muss
und
ich
so.
Muss ich aber sagen, nee, finde ich hier in unserer Gegend überhaupt nicht.
Bei uns mag das vielleicht noch funktionieren, aber es gibt sicher andere Orte, wo das nicht so funktioniert, wo der Autoverkehr viel größer ist als bei uns. Aber dann verstirbst du wahrscheinlich auf dem Weg in das weiter entfernte Krankenhaus, weil die Kilometer halt einfach gefahren werden müssen.
Also was nicht ganz stimmt, Schopfheim, Rheinfelden und so weiter bleibt erhalten. Das sollen ja dann fachspezifische Kliniken werden. Mhm. Das heißt, in Schopfheim soll dann die nur noch für psychiatrische, so Psychofälle, soll das sein. Was ich gar nicht schlecht finde. Also man muss mal sagen, wir sind immer nur am Meckern und Motzen. Aber im Grunde genommen finde ich es gar nicht schlecht, wenn es Fachkliniken gibt. Das heißt, wenn jetzt Schopfheim zum Beispiel nur noch auf psychiatrisch spezialisiert ist, Lörrach wäre dann plötzlich nur noch auf Herz spezialisiert, Rheinfelden wäre nur noch auf Hand- und Fußknochenbrüche oder so spezialisiert. Und das andere wäre so ein allgemein Gedöns. Ich finde das gar nicht schlecht, dass es Spezialkliniken gibt, weil so ein Krankenhaus zum Teil, weißt du, wenn du jetzt mal das Schopfheim anguckst, ist ja nicht großes Krankenhaus. Ja, so, jetzt kommt ein Fall rein mit Herzinfarkt. Dass die Notfall, erstmal helfen, okay, aber so ein Klinikum soll dann alles behandeln. Du kannst ja gar nicht die Ärzte dafür da haben. Das finde ich ganz gut, wenn es Spezialkliniken gibt, die sich speziell auf solche Sachen, die sich nur darauf konzentrieren und dementsprechend auch viel besser helfen können, weil die ganzen Ärzte dafür geschult sind, die Krankenschwestern dafür geschult sind. Und da, klar muss es vor Ort, aber da haben wir ja auch unsere Notärzte, so blöd sind die auch nicht, die können auch ganz schön viel. Und wobei die Krankenwegen heute, da muss man auch sagen, die können fast nichts mehr. Also da ich auch, da ich so oft Krankenwegen rufen muss.
Dort wollte ich jetzt eben gerade
raus. Ja, das ist dann wieder was anderes. Da ist bei uns das Personal nicht mehr so wirklich gut ausgebildet. Oder sagen wir mal auch so, wenn so ein Krankenwagen ankommt mit zwei schmächtigen Frauen, also in meiner Größe, und haben dann einen Herzinfarkt, und sollen diesen Patienten dann auf der Bahre irgendwelche eine Treppe runterschleppen, das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht, körperlich nicht.
Wenn es dann jemand ist wie ich, dann wird es dann...
Dann wird es echt schwierig.
Ja, also den Fall hatte ich, kenne ich auch. Also da waren dann eben zwei so schmächtige Frauen wie ich, Herzinfarkt, auf die Bahre. Und am Schluss haben sie Passanten von der Straße geholt. Zwei kräftige Männer, die dann die Treppe runter und in den Krankenwagen reingeschleppt haben. Weil die Frauen hätten es gar nicht geschafft. Der Mann war auch etwas kräftiger, der auf der Bahre lag. Also funktioniert nicht. Da krankt auch unser System. Also es ist nicht mal nur die Ärzte, bei uns krankt ja mittlerweile alles. Also da, wenn ich andere Länder höre, also ich war auch schon in der Schweiz in Behandlung. Klar, musst du dazu zahlen, klar musst du privat zahlen. Du kriegst nur den Satz von der Krankenkasse zurück, den du auch in Deutschland gekriegt hättest. Aber wie du da als Patient behandelt wirst?
Höflich, zuvorkommend. Wollen Sie noch einen Kaffee? Sie kriegen Gäste. Ach, wollen die ein Weinchen trinken? Dann bringe ich Ihnen Rot- oder Weißwein. Wir bringen Ihnen das selbstverständlich. Ja, also das ist wirklich was ganz anderes.
Ja, du wirst da behandelt wie ein kleiner König, also als Patient.
Du hast uns doch mal eine Story erzählt von Thailand.
Ja.
Kannst du die vielleicht nochmal erzählen? Weil ich weiß nicht mehr ganz genau.
Das war mit Kitty, wo sie den Unfall hatte.
Nee, auch mit einer Schwangere war doch irgendwas.
Das war in Philippinen.
Ach, das war auf Philippinen, Entschuldigung. Ah.
Genau, schwangeres Mädchen war das.
Ja, dann erzähl doch mal kurz die Story.
Und eben, ich habe da so ein junges Mädchen, es war eine Familie, die im Park gelebt hat. Und die habe ich da kennengelernt und mit denen geredet, als ich da irgendwie morgens unterwegs war. Und dann war da eben ein junges Mädchen mit 14, die schwanger war von einem Ausländer. Von einem wahrscheinlich Sextourist oder was weiß ich, wie man die nennt. Auf jeden Fall war die schwanger und dann habe ich hochschwanger. Also wir reden vom 7. oder 8. ne, Monat. Und dann habe ich da halt so geredet und mitbekommen, dass die noch nie bei einem Arzt war. Also keine Vorsorgeuntersuchung, nichts. Und da habe ich mir ein Herz gefasst, sind wir dahin ins Krankenhaus, ins nächste. Und habe dann halt einen Arzt, dann kam auch ein philippinischer Arzt, der Deutsch konnte, der in Deutschland auch studiert hatte. War auch ein ganz cooler Typ. Ich war auch sehr überrascht, wie das Krankenhaus ausgestattet war. Das war also alles picobello, gell, muss man sagen. Ich habe gedacht, ich komme da in so ein Metzgerladen rein. Weißt? Aber nee, das war ähnlich wie bei uns. Und dann haben die da so diese Untersuchung gemacht. Das hat mich dann irgendwie 250 Euro gekostet, umgerechnet. Wo ich gesagt habe, ich zahle das, ging es auch ganz schnell. Interessanterweise. Ja, klar, ist natürlich dort wahrscheinlich sogar eine Dreiklassengesellschaft, nicht nur eine Zweiklassengesellschaft. Die Leute da, die konnten sich das nicht leisten. Und dann hat er ihr halt ein paar Sachen verschrieben, war auch alles okay. Also Kind war okay, das Mädchen war okay. Sie wollte das Kind natürlich auch gut. In dem Zeitraum brauchst du eh nicht mehr über Abbruch nachdenken. Das ist etwas zu spät. Ja, und es ging dann auch alles super gut. Aber eben, ich habe dort auch, der hat mir auch erklärt, dass es dort zum Beispiel eben gar keine Praxisen gibt, also Arztpraxen. Es gibt zwar Zahnarztpraxis, ja, aber Arztpraxis nicht. Es läuft alles übers Krankenhaus. Die Leute, wenn die ein Problem haben, müssen sie ins Krankenhaus. Nur dort geht natürlich mit Schnupfen niemand ins Krankenhaus, weil du musst halt alles aus eigener Tasche bezahlen. Ja.
Aber da gibt es sicher auch Versicherungen vor Ort.
Es gibt Versicherungen, ja, aber die kann sich jetzt jemand wo im Park leisten.
Nein, natürlich. Ja, also wie in Amerika, wo du dich selber versichern kannst.
Ja, das gibt's. Ja, es gibt Versicherungssysteme, aber eben die sind natürlich, da musst du halt gut, einen guten Job haben. Ne?
Ja, also
dass
Job haben oder Geld haben oder wie auch immer.
Ja, und ich weiß jetzt nicht, die Mentalität ist wahrscheinlich auch nicht die wie die Deutschen, dass man sich gegen alles versichert, sondern man guckt halt von einem Tag auf den anderen, ne?
Muss man aber sagen, wo du jetzt sagst, Dreiklassengesellschaft. Erstens haben wir die mittlerweile in Deutschland auch, die Dreiklassengesellschaft, denn wir haben die gesetzlichen, wir haben die privaten und wir haben die Migranten. Also oder Bürgergeldbezieher oder Arbeitslose, wie man sie auch immer nennt, also die, die halt nicht arbeiten und nicht einzahlen wirklich.
Die sind aber im Normalfall auch gesetzlich versichert.
Die sind dann gesetzlich versichert, ja.
Nein, die sind zum Teil besser gestellt. Die sind sogar besser gestellt als die gesetzlichen, weil natürlich die ja kein Geld haben. Das heißt, denen werden die Sachen, also wenn sie eine Krone brauchen, wird die Krone übernommen, während ich als gesetzlicher Versicherte meine Krone zuzahlen muss. Ja, also da sind die sogar ein bisschen besser gestellt als die normal gesetzlich Versicherten, sag ich jetzt mal. Von daher erstens haben wir, das wollte ich sagen, Dreiklassengesellschaft mittlerweile auch. Und ich mittlerweile bin ich der Meinung, wird ja immer behauptet, wir wären eine Sozialgesellschaft. Mittlerweile sage ich nein, wir sind überhaupt nicht mehr sozial. Weil, wie gesagt, wir stellen die nicht arbeiten besser als die, die arbeiten. Wo ist das sozial? Das ist asozial, sorry. Und mittlerweile müssen wir so viel zuzahlen. Geh doch mal zum Arzt. Du musst ja fast alles mittlerweile zuzahlen. Du gehst allein nur zum Frauenarzt und dann sagt die, ja, wir sollten mal wieder Ultraschall machen, gucken, ob da drinnen alles in Ordnung ist. Ja, das zahlt die Kasse aber nicht, das musst du selber zahlen.
Zahnarzt, ganz frappierend.
Zahnarzt, du musst Brillen. Brillen, du musst ja fast alles selber zahlen, da wird ja fast nichts mehr zugezahlt
von der Gesetzgebung. Sie sind ja jetzt auch wieder am Diskutieren, dass Zahnarztbesuche selber bezahlt werden
oder,
müssen.
Oder heftiger mehr bezahlt werden muss. Ja, aber da zahle ich doch schon so viel, ich zahle ja schon fast alles selber. Also mittlerweile ist unser Krankensystem asozial und nicht mehr sozial. Und ich wünsche mir mittlerweile sogar ein amerikanisches Modell her, weil ich zahle jeden Monat 800 Euro Krankenkasse. Mit 800 Euro, da könnte ich mir in Amerika eine Luxusversicherung leisten. Da wird mir aber auch alles bezahlt. Mai, da kriege ich mal Krebs, dann wird auch die Chemotherapie und alles bezahlt, weil ich gut spitzenmäßig versichert bin. Oder Schweizer Modell, wo du dir aussuchen kannst, deine Versicherung, die du selber machst, und dann sagst du, okay, mit einer Zuzahlung von 1.000 Franken, von 3.000 Franken, von 5.000 Franken, je nachdem wird der Versicherungsbeitrag immer weniger. Aber wenn ich gut verdiene, kann ich mir 5.000 erstmal im Jahr selber zuzahlen, egal was ich mache, je nachdem, wie ich verdiene. Und alles andere wird dann von der Krankenkasse übernommen.
Und es ist denen dann auch egal, wenn du in der Schweiz im Krankenhaus bist, ob du jetzt einer bist, der 3.000 Euro zuzahlt oder nur 500 zuzahlt. Du wirst gleichermaßen höflich behandelt.
Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, weil ich halt natürlich nur als Deutsche mit einer privaten Zusatzversicherung nach Basel gegangen bin und dann natürlich erste Klasse lag.
Ist schon so.
Deswegen weiß ich nicht, wie es jetzt... Aber mein Opa lag ja auch noch in der normalen Klasse. Nee, und die waren alle sehr höflich-freundlich. Also höflich-freundlich, also er wurde sehr, sehr gut behandelt.
Ja, es werden ja auch immer wieder Leute gesucht in die Krankenhäuser, die nur rein dafür da sind, dich zu fragen, was du gern zum Frühstück, Mittagessen, Abendessen hättest.
Das ist aber bei uns in den Krankenhäusern erste Klasse aus.
Gibt es bei uns jetzt mittlerweile auch, also...
Nein, schon ewig.
Ja, gibt es aber mittlerweile, dass es höflicher ist?
Nein, schon ewig.
Die suchen da zum Teil sogar Restaurantfachleute, die das machen, weil sie wissen, die haben diese... Höflichkeit den Gästen gegenüber,
die
Ausbildung, die Endes alles.
Ja, die müssen auch nichts anderes machen, zu fragen, welchen Kuchen möchten.
Die rennen nur rum mit ihrem Zettel, wo die Leute draufstehen, die im Zimmer sind. Und
dann kriegst du dann Merkel für den Kaffee, damit du den Kaffee trinken kannst, wie du willst.
Ja.
Das ist aber nur erste Klasse, logisch. Und auch das gibt es schon seit 20 Jahren mittlerweile, mindestens.
Mag er durchaus sein, aber ich lebe schon länger als 20 Jahre, von dem her.
Ja, davor war ich jetzt so Krankenhaus nicht so behaftet, also jetzt, dass ich da ständig hätte müssen oder einer meiner Familie, also. Aber ich kann dir sagen, vor 20 Jahren, also war das schon so mit diesen Angestellten.
Also was mich jetzt in Lörrach im Krankenhaus irritiert hat, anders kann ich es nicht sagen, weil die Mutter hätte einen Termin gehabt auf eine bestimmte... wie sagt man denn, Sektion, sage jetzt mal, Abteilung oder wie auch immer. Und wir kommen dann dort an und dann sagt die zu mir, waren Sie schon an der Anmeldung, weil eigentlich hätte sie stationär so aufgenommen werden, waren Sie denn schon an der Anmeldung? Ich sage, Anmeldung? An der Information? Ja, da haben wir gefragt, wo Ihre Abteilung ist. Nee, Sie müssen da neben dem Lift,
unten.
Dem ersten Lift unten rechts, müssen Sie ein Nümmerchen ziehen und dann müssen Sie nach links laufen und da sind dann Zimmer und da werden Sie dann aufgerufen. Also wie wenn ich jetzt mein Auto wollte anmelden. Ah, okay, nur da habe ich dann natürlich sitzen lassen, weil der Weg war wirklich lang und sie läuft ja schlecht. Also bin ich dann da an und dann, was muss ich da eingehen? Name, Geburtsdatum, da kam so einer, der mir dann hinterher erzählt hat, er schafft da, ich könnte auch XY eingehen, das wäre gar nicht notwendig. Ich habe dann noch gesagt, und das zum Thema Datenschutz, ne, weil jeder kriegt so mit, der um mich rumsteht, was ich jetzt da ziehe und was ich jetzt da eingebe. Und dann bin ich zu denen Zimmer darüber gegangen, wo 4 Zimmer zuständig sind, nur rein für die Anmeldungen. Nummer 69, okay, und da oben steht 68. Ah, cool, ich bin die Nächste. Geil, oder? Also kann ja jetzt nicht lang gehen. Ja, und dann bin ich da geguckt und gewartet, dann habe ich gesehen, an den anderen 3 Zimmer von den 4 stand, dieses Zimmer ist heute nicht besetzt, bitte wenden Sie sich an Zimmer 1. Dann war mir klar, warum das so lang geht, weil nämlich keiner mehr da war, außer zwei Personen dann schlussendlich, also in Zimmer 1, wobei die dort auch mehrere Plätze sind. Also normalerweise geht es sicher sehr viel schneller, es war halt gegen 1, halb 2, wo, jo, weiß nicht, war das in der Mittagspause oder wie auch immer. Und dann hocke ich da mit dem Nummerli und dann sind nochmal 2 Leute neben mich geguckt. Die haben dann die Nummer, weiß nicht, 72 oder sowas gehabt. Dann habe ich schon gedacht, okay, ich 69 und die 72, wo sind denn dann die anderen 3 zwischen uns? Da war dann niemand mehr gesessen. Ich denke mir auch, dass ich manche Leute einen Spaß erlaube und eine Nummerli ziehe und vorlaufe, weil sie einfach denken, sie müssen mit dem Nummerli in der Abteilung. Aber nein, es geht ja da drum, du musst erst dort ahnen. Jetzt bin ich dann da endlich mal aufgerufen worden. Ich habe über, also sicher 25 Minuten gewartet, bis ich überhaupt dann mal Draco bin. Und vor mir ist einer raus, wo ich denke, ah, das war die 68. Nee, sorry, das war die 67. Haben sie mir dann erklärt, dass wahrscheinlich wieder jemand ein Nümmerchen gezogen hat und nicht da sitzt. Okay, dann bin ich da inne. Durfte ja für meine Mama alles ausfüllen, weil ich die Vollmacht habe. Das haben sie vom vorherigen Fall schon alles in der Unterlage gehabt. Jetzt hätte ich mir ausgedruckt, ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht, wie viele Zettel. Also sicher an die 20 Zettel. Für alle Eventualitäten und dies und das und Zell und jenes. Ich hab sicher 10 Unterschriften müssen leisten, dass überhaupt quasi die Frau stationär aufgenommen werden kann. Ja? Nach deine 25 Minuten bin ich dann natürlich mit einem Wust an Unterlage, das ich ja alles im Doppelt gekriegt habe, ne? Logisch, weil eins war schon dreimal. Also die Kopie, die sie mir dann gemacht hat mit meiner Unterschrift, bin ich dann wieder zurück in die Abteilung. Meine Mutter war natürlich schier am Einschlafen, weil war fast eine halbe Stunde dann, wo sie gewartet hat. Der Arzt, der sie untersuchen hätte sollen, der war dann zwischendrin schon mal da, hätte aber dann wieder was anderes gemacht, weil ich war ja noch nicht mit der Unterlage da. Und ich denke, Leute, ganz ehrlich, oder? Ist das euer Ernst? Also, natürlich ja. ist das Recht für die Abteilungen, dass man ihnen diese Anmelde, das Prozedere einfach outsourced, damit die das dort machen. Aber wenn du halt keiner mehr ist und du wartest halt, dann wartest halt, ne? In der Zeit könntest du schon verstorben sein, ganz ehrlich. Wenn es hart auf hart gibt, na klar, gibt Notfallstation, ist wieder was anderes. Aber das ist ja auch nichts anderes dort. Dann musst du ja erst reinhocken, dann kommt einer, dann macht er kurz die Anamnese, dann musst du wieder raus, dann musst du... Hey, es ist katastrophal.
Du warst schon in Freiburg bei der Augenklinik.
Ja, ich sage, ich schwätze ja nur von Lörrach, Kreiskrankenhaus.
Um 17:30 hat mein Mann dann rumgebrüllt, weil bis dahin, ja wie, ach, sie wollten auch noch einen Facharzt sehen. Ja, sag ich, sitz doch hier, sag, hab eine Nummer, ich hab diese, alle Unterlagen, alles gemacht. Wir saßen und saßen und saßen, Stunden, dann hat er rumgebrüllt und dann wurde er noch angepfiffen, praktisch im Sinne von, ja, jetzt machen wir Feierabend, was machen Sie denn noch hier? Dann hat er noch mehr gebrüllt und dann kam aber ein Arzt, der ihn schon kannte, und gesagt hat, oh Gott, der Herr Bollinger, sofort rein. Und dann hat die andere so, die mich vorher angepfiffen hat, okay, gesagt hat, das ist dringend, das ist wichtig. Weil man ja schwere Augen-OP schon hatte, also mit Hornhautverpflanzung und was weiß ich nicht alles. Also da wenigstens wusste der dann Bescheid und hat gesagt, sofort, wie kann der Mann so lange warten?
Ah ja, von morgen zum 8 bis abends um 17:30.
Ja, weil die Leute einfach, ja, da war noch eine, die kam von, ach, was weiß ich, Heidelberg oder irgendwoher, weil die ihr gesagt haben, sie muss nach Freiburg. Also die hat noch einen viel weiteren Anfahrtsweg gehabt und saß auch den ganzen Tag da und muss dann abends noch heimfahren. Die hatten Hunger alle ohne Ende, weil keiner traut sich was essen holen, weil könnte ja aufgerufen werden in der Zeit, wo ich einfach sagt, also furchtbar katastrophal.
Ja, das ist extrem, ja. Das ist extrem.
Also manchmal ist es echt extrem. Also das, und dann hast du was Wichtiges ist. Also er geht ja da nicht hin, weil er Pille-Palle.
Ja.
Es war ja praktisch kurz vor Hornhautablösung. Was ja dann wirklich schwierig und wichtig ist. Ja, da sitzt du den ganzen Tag und da kannst du mal warten, ne?
Also meine Mutter hätte auch müssen nüchtern gehen. Um 11 Uhr hätte sie MRT gehabt. Um 2 Uhr waren wir dann daheim wieder. Das MRT ging noch relativ schnell, muss ich sagen, wo es auch noch Probleme geht, weil sie Metall im Herz hat, sie hat so Clips drin, wo sie halt mal, dann wusste sie nicht, man musste Unterlage mitbringen, ob sie überhaupt ins MRT kann, weil sonst hängst du ja vielleicht da irgendwo an der Decke von diesem MRT. bis das dann alles da war und bis sie natürlich checkt hat, was eigentlich wichtig ist, nämlich nicht die Unterlage, die wir mitgebracht haben, sondern sie hat damals so ein kleines Auswieskärtchen gekriegt, wo alles draufsteht, Fabrikat und bla bla blub blub blub, also das hätte doch die nämlich gewusst. Mein Gott, die Frau ist 87, also sorry, ja. Also, aber das ging dann wirklich noch relativ schnell, aber wenn mich der Arzt selber angerufen hätte und dann der Spezialarzt in Lörrach nicht selber nochmal angerufen hätte beim MRT, hätte die keinen Termin gekriegt. Den Termin hätte sie dann vielleicht gekriegt, weil sie privat versichert ist, vorher wie unser eins, weil ich weiß auch von einer Frau, die schafft im Hornbach, mal ins Gespräch gehen, wie es halt so ist, und die auch gesagt hat, sie hätte auch müsse ins CT. Sie musste dann auf Neueburg ins CT, weil sie in Lörrach einfach keinen Termin gekriegt hätte. Und das war dann aber auch schon 4 Wochen später, weil den Termin in Lörrach hätte sie 3 Monate später gehabt. Wo ich sage, ja, bist du da? Entweder sie ist verheilt oder du bist tot. Eins von beidem, oder?
Aber man muss mal eine Lanze brechen, auch für unsere Ärzte.
Um Gottes Himmels Wille, wie gesagt, ich will die nicht irgendwie niedermachen. Nee. Es ist System, was
es krankt. Ist, genau.
Das ist nicht die Ärzte, ist nicht das System. Ja. Problem.
Ja, ja, genau, also. Es ist das System, das krankt.
Sondern das Problem ist das Problem. Das System ist das Problem.
Ja, das System ist das Problem.
Und da denke ich mir auch immer wieder, das sind ja dann unsere Ministerien, wo da große Wörter führen über Gesundheitsreform und wie kann man alles besser machen. Vielleicht wäre es besser, man würde eine Kommission aus Leuten aus der Praxis machen. Und zwar auch wieder nicht die, die ganz oben sitzen, die eigentlich mit Patienten gar nichts mehr zu tun haben, sondern die, die wirklich mit Patienten zu tun haben. Die noch wirklich aus der Praxis sind, die jeden Tag mit dem System zu tun haben. Ein Gremium aus denen wäre vielleicht sinnvoller. Also man würde aus jedem Bundesland einen Hausarzt nehmen.
Ja.
Und diese 16 Leute, die sollen sich dann unterhalten, wie kann man das Gesundheitssystem besser machen?
Also ich hatte auch mal eine, wie nennt man denn das, ich sag immer ein Borbsel. Also wie ein großer Pickel, der immer weiter gewachsen ist. Flüssigkeitsansammlung im Schambereich. Ich gebe es ehrlich zu, ja, dort war das. Und ich habe immer gedacht, naja, das geht irgendwie mal wieder weg oder geht auf oder ich habe alles Mögliche probiert. Ich selber habe es nicht können aufstechen, sonst hätte ich das natürlich gemacht. Und bin dann zu unseren, damals in dem Haus war Hautarztpraxis, so rum, eine Hautarztpraxis und bin hoch und habe gesagt, Leute, ich habe da was, das muss aufgeschnitten werden. Ja, sind Sie denn bei uns Patient? Dann sage ich, ja, ich war schon bei euch. Klar, aber jetzt hat er nicht wieder der Arzt gewechselt. Same procedure wie vor 2 Jahren. Ja. Und dann, ja, Sie können keine Patienten mehr nehmen. Dann sage ich, ich bin nie krank. Ich habe hier jetzt halt so eine Flüssigkeitsansammlung und das muss weg, weil ich kann mich bald nicht mehr bücken. Das ist echt schwierig. Ah, okay, dann sage ich, und außerdem ist doch mein Mann bei euch mit weißem Hautkrebs. Ja, ihr Mann ist eingedattet. Ich meine, das wieder zum Thema Datenschutz, weil du stehst ja da, du musst ja alles bekannt geben. Da hört ja jeder mit. Okay. Ach ja, stimmt, ja, ihr Mann. Ja, dann kriegen Sie einen Termin. Dann sage ich, Sie mit Termin ist echt schlecht. Ich arbeite aber gerade da unten drunter. Also wenn Sie mir anrufen, wenn Sie mal 5 Minuten Zeit haben, weil glauben Sie mir, länger geht es nicht. Aufschneiden, sauber machen, Thema erledigt, oder? Ich kenne das schon. Dann haben die mir tatsächlich angerufen, ich weiß nicht, 5 Stunden, 3 Stunden später, weiß ich nämlich, ich kann jetzt kommen. Dann war es dann kurz vor 12 Uhr, hab dann halt mir 4 Roben quasi schon vorher gemacht und bin da hoch und ich bin Draco und die haben das aufgeschnitten und super gemacht und dann irgendwie so ein antibiotisches irgendwas in den Sack dann reingelegt, der sich da bildet gerade. Das war dann erledigt, das war vorbei. Aber ich hätte normalerweise keinen Termin gekriegt, A, weil ich dort nicht Patientin bin, und B, weil sie ja jetzt eh gerade keine Zeit haben, ist ja gerade voll. So.
Ein Notfall beim Hautarzt?
Ja.
Da habe ich rebelliert in der Praxis.
Siehste?
Ich hatte doch einen Termin morgens um 7:45 in der Hautarztpraxis, damals noch bei der Nancy Stahl.
Genau.
Und da saß ich um 7:45, wie man es halt macht, 7:50 bist du da, sag ich hier, 7:45 habe ich meinen Termin. Und da saß ich. Und da kamen immer mehr Patienten rein und da saß ich. Und es kamen immer mehr Patienten rein. Mittlerweile war das Wartezimmer richtig proppevoll. Wir hatten mittlerweile 9:30. 7:45 hätte ich drankommen sollen. Dann bin ich vor. Und dann habe ich gesagt, hören Sie mal. Um 7:45 hatte ich meinen Termin. Wir haben jetzt mittlerweile 9:30. Also geht da eigentlich noch was oder geht da nichts? Dann sagt die zu mir, ja, es tut ihr leid, wir haben einen Notfall reingekriegt. Und dann habe ich losgebrüllt. Und dann habe ich gesagt, Gott verdammt, wir sind in der Hautarztpraxis, ist ein Pickel geplatzt oder was?
Es kann ja wohl nicht sein, dass ich hier anderthalb Stunden warte. Sag ich, ich habe vielleicht noch was zu tun, vielleicht müsste ich zur Arbeit. Ja, wir schreiben Ihnen eine Bescheinigung, dass Sie da waren. Und dann sage ich, ja, das ist ja nett, dass Sie mir eine Bescheinigung schreiben. Meine Arbeit tut sich aber nicht von selber. Ich bin nämlich auf Stunden angestellt. Das heißt, ich muss meine Arbeit einfach erledigen in den Stunden. Und wir haben Quartalsabrechnung. Und sie, da sag ich, also ich gebe mir jetzt noch eine Viertelstunde, sag ich, und dann gehe ich. Und dann werde ich mich aber, weiß Gott, irgendwo hinwenden. Dann sag ich, das kann wohl nicht sein. Und dann bin ich wieder rein ins Wartezimmer. Und dann hättest du mal die Leute hören sollen, das geht überhaupt nicht. Die wurden alle aufsässig. Dann ist die nächste raus zur Rezeption. Ja, wie lange sollen wir denn noch warten? Und dann dachte ich, ah, das ist wieder so typisch die Masse.
Ja.
Einer muss mal vorlaufen, dann rennt die Masse hinterher und beschwert sich auch vor. Waren sie nämlich alle schön ruhig. Und dann kam die, also eine Stunde später, um 10 war ich dann auch wirklich dran, dann hieß es, ich soll kommen. Und dann hat sich die Ärztin bei mir entschuldigt und hat gesagt, es tut ihr leid, da war ein Notfall. Dann habe ich auch wieder zu ihr gesagt, ja, was haben Sie denn für einen Notfall? Den möchte ich aber gerne hören. Sag ich, was haben Sie denn für einen Notfall? Da war, du hast ja genau angemerkt, da war überhaupt kein Notfall, die hat wahrscheinlich verschlafen. Es wäre ehrlicher gewesen, hätte sie gesagt, Leute, tut mir leid, ich habe verpennt. Weil sie hat sich dann versucht, Mords rauszureden, aber einen Notfall konnte sie gar nicht konstruieren, wirklich. Dann sagt ja, lassen Sie es jetzt, gucken Sie nach, ich habe das, das und das. Und dann habe ich nachher auch gesagt, also zu der brauchst du also wirklich eigentlich auch nicht mehr wirklich gehen. Also
ich hatte eine OP im Krankenhaus, ich weiß nicht mehr, war es Galle oder Blinddarm, eins von beidem, und sollte entlassen werden und wartete auf meine Entlasspapiere im Krankenhaus. Gegen 10 hieß es. Gegen 10.
Das kann ich vergessen.
Okay.
Es hat doch nie geklappt.
War dann schon 12. Mittagessen habe ich natürlich keins mehr gekriegt, weil ich sollte ja hier raus, ne? Also Frühstück ging noch, aber dann halt nichts mehr. Und wie es Frühstück ist, morgens um 5 im Krankenhaus, das weiß, glaube ich, auch jeder. Es sei denn, du bist in der Abteilung, wo es erst um 7 kommt. Okay. Und dann saß ich dort und bin dort einfach gesessen und habe dann auch irgendwann mal zu irgendeiner gesagt, Entschuldigung, ich warte doch nur auf meine Entlasspapiere. Ich muss meinen Mann anrufen, der muss von der Arbeit kommen, der sollte mich holen, weil sonst muss ich ein Taxi nehmen. Und das Einreichen bei der Krankenkasse ist eh immer schwierig und überhaupt und so. Dann kamen die gegen 1 hinten aus einem Zimmer. Und ich weiß genau, was die dort hinten gemacht haben. Nämlich gelabert und Kaffee getrunken. Das war nämlich ihr Ruhe. Bereich, ja. Und dann habe ich nochmal gesagt, Entschuldigung, wie wär's denn jetzt mit meinen Papieren? Ach, das haben wir ja völlig vergessen. Ach, die Papiere sind schon lange unterschrieben. Ja, hat man die Ihnen nicht gebracht? Und ich denke, hey, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber fickt euch, ja. Ich sitze hier 3 Stunden in diesem Krankenhaus mit gepacktem Köfferchen und ich komme hier nicht raus.
Das ist mir auch schon passiert.
Leck mich doch am Arsch.
Ah, die haben sich bei mir entschuldigt.
Ich war beim letzten Mal im Krankenhaus, war da aber diese Entzündung in den Beinen hatten. Da ging es auch um die Entlasspapiere an dem einen Tag. Und der Arzt war komplett überfordert. Also ich habe ihn auch mehrfach gesehen. Oh, Herr Reimann, ja, Ihre Entlasspapiere. Ja, ich mache das noch. Moment noch. Ja, rennt er wieder an mir vorbei. Und ich sage halt, Moment. Vorschlag von mir, ich gehe jetzt einfach, Sie machen die Papiere fertig, ich komme morgen und hole die ab. Das ist eine gute Idee. Dann haben Sie keinen Stress und ich auch nicht. Okay, ja, so machen wir es, super. Herr Super, dann sehen wir uns morgen nochmal.
Ja, aber dann hätte man dann nicht wirklich Schwierigkeiten, wenn man sagt, man geht ohne diese Papiere?
Ja. Bitte am nächsten Tag.
Weil die könnte sie dir rein theoretisch doch digital zusenden.
Nein, eigentlich ist es...
Eigentlich brauchst du sie, weil versicherungstechnisch.
Genau. Es geht um die Versicherung. Ja. Wenn dir jetzt was unterwegs passiert und du hast diese Entlassungspapiere nicht...
Ja, ich bin ja entlassen. Das kann man dir. Ich habe ja gesagt, ich gehe jetzt und dann hole ich
sag mal. Ja, da gibt es so rechtliche Schwierigkeiten. Also wie jetzt letztens habe ich...
Ich bin auch noch am nächsten Tag einfach wieder hin ins Kreiskrankenhaus und dann waren die fertig.
Ich mache das hier ständig mit. Ich kenne das ja nicht anders. Also ich rufe meinen Sohn, wenn mein Sohn mir anruft und sagt, ich werde heute entlassen aus dem Krankenhaus, kannst du mich abholen? Dann sage ich, ruf mich nochmal an, wenn du die Entlassungspapiere in der Hand hast. Weil das geht noch mindestens 3 Stunden. Vorher brauche ich nicht mal losfahren. Weil dann warte ich mit dir 2 Stunden auf die Entlassungspapiere. Habe ich auch keinen Bock zu. Weil da geht es mir dann wieder gut und dann habe ich auch keinen Bock zu. Und letztens bin ich ins Krankenhaus und da wollten sie ihn nicht entlassen. Und er hat mich angerufen und hat gesagt, ich werde entlassen. Ich bin Vater schön hin. Nehme noch Sachen mit, weil er wurde wieder notfallmäßig abgeholt.
und hatte ja nichts an. Das heißt, ich habe Jacke geschnappt und ne, damit er wenigstens jetzt nicht friert, weil es war ja Winter. Und gut, das ist jetzt schon wieder 2-3 Monate her. Und auf jeden Fall komme ich dort an und merke, nein, da ist gar nichts in Ordnung. Und er hat mir erklärt, ich muss hier raus, hol mich hier ab. Dann musste ich warten, bis ein Arzt kam. Der kam auch relativ schnell, muss ich sagen. Und hat mir dann erklärt, das und das und jenes. Und dann habe ich meinen Sohn angeschaut und der hat gesagt, raus hier. Und dann sage ich, eigentlich geht es dir nicht gut, nein. Mama, bitte, 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 bitte. Dann hat er gesagt, okay, dann musste ich mit unterschreiben, dass ich die Verantwortung mit übernehme. Und da verstehe ich, dass das Krankenhaus sich absichert.
Natürlich. Kein Gefängnis, ne? Kannst gehen, ja.
Genau, aber dass es sich rechtlich absichert im Sinne von, übrigens, wir hatten es innerhalb von 2 Stunden besser im Griff wie 2 Tage Krankenhaus.
Ja, das war
also
ja
bei, da muss ich sagen, mir, Gott sei Dank habe ich ihn rausgeholt.
Wo ich im Krankenhaus war mit dem Herzinfarkt und mit dem Magen-Dings, Blutungen und so. Und dann bin ich eine Woche da drinnen gelegen, also erst eine Woche mit dem Herzinfarkt, dann hatte ich die Magenblutung, dann nochmal eine Woche. Und in diesen 2 Wochen war einmal ein Arzt bei mir.
Ja, ja, wo du sagst, da war's, gell?
Ja, und dann habe ich eben nochmal gesagt, ich muss jetzt mal mit dem Arzt reden, wie ich stimme, ich habe überhaupt keine Ahnung. Wie sieht es da aus da drinnen? Wie sieht es in meinem Magen aus? Wie sieht es mit dem Herz aus? Gibt es da noch eine Chance oder verrecke ich eh? Oder ich weiß es nicht. Kein Mensch interessiert sich da. Ich zu den Pflegerinnen gesagt, ihr seid alles super nett, alles gut, aber ich sitze da wie so ein Tröpfchen ja. Wasser in der Kurve. Ne? Und da habe ich mich da 2 Tage lang beschwert, es ging wieder nichts. Habe ich dann langsam die 3. Woche im Krankenhaus. Dann habe ich mein Zeug gepackt.
Genau.
Alles gepackt und bin auf dem Gang und ich konnte nicht so, war echt schwach und bin dann langsam den Gang runtergeschluppt. Ja, Reimann, wohin des Weges? Ich sage, ich gehe nach Hause. Sie können nicht gehen.
Doch, kann
Sie
ich.
Sie sehen doch, ich kann gehen. nee, das geht nicht. Sie müssen hier bleiben, die Gefahren und so. Sag ich, was für Gefahren? Das interessiert sich ja keiner. Also ein Arzt kommt auch nicht, also kann es ja auch keine Gefahr geben. Ja, aber wenn ich gehe, muss ich was unterschreiben. Sag ich, unterschreibe gar nichts. Ich gehe jetzt, wenn ich da oben auf dem Buckelchen bei der Eisdiele tot zusammenklappt, habt ihr die Scheiße am Hals. Ich gehe und ich unterschreibe. Ein Scheißdreck unterschreibe ich. Gar nichts. Hasta la vista, Baby. Ich bin weg. So, und dann bin ich da, Treppe. Laufe ich die Treppe runter, ne? Vor allem, ja, ich schon schritte. Wo ist denn der Herr Reimann? Wo ist der Herr Reimann? Da der Arzt, ne? Herr Reimann, Sie können nicht gehen. Das ist lebensgefährlich. Ach nee.
Ach nee, echt?
Da hat er mal den Koffer genommen, hat die wieder hochgetragen. Kommen Sie mit!
Hättest du ihm das Ohr gekauft? Ich hab nur gefragt, warum?
Konnte ich ja nicht, war zu schwach. Ja. Und dann wieder zurück ins Zimmer geschlurpt. Ich komme gerade. Und dann habe ich im Zimmer, aber meine Koffer habe ich gepackt behalten. Dann kam er rein, da legen Sie sich mal hin. Dann hat er sich zu mir gesetzt. Dann hat er eine halbe Stunde mit mir geredet. Da habe ich gesagt, ah, jetzt sind wir doch mal eine Stufe schlauer. Ja, und da hat er auch Bürokratie und Ding. Und sage ich, ja gut, aber das ist ehrlich gesagt nicht mein Problem.
Ja,
aber
du liegst Problem. Du liegst da 2 Wochen und kein Schwanz kümmert sich um dich, oder?
Ja, die Pfleger und so. Ja, ja, natürlich. Meine Medikamente habe ich bekommen. Ja, ja. Das ist schon alles klar, ne? Das schon. Und wurde ja da auch so ein 24-Stunden Überwachungsdings da und alles. Das war ja schon da. Aber wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Was ist der nächste Schritt? Was kann ich tun? Keine Ahnung, ne?
Muss ich meine Ernährung umstellen
oder?
Oder läuft da noch Blut in den Magen oder ist da irgendwas anderes? Du hast ja keine Ahnung.
Ja.
Also Leute, was man einfach sieht bei unseren ganzen Geschichten, ich glaube, jeder da draußen könnte uns hunderte von seinen Krankengeschichten erzählen. Die werden alle auch nicht besser. Ich glaube, da gibt es da draußen wirklich, wir jammern vielleicht noch ein bisschen auf hohem Niveau, da wir, naja gut, bis auf du mit deinem Herzinfarkt, wo du ja eigentlich schon tot warst, also das auch sehr heftig ist, während wir beide mal krank waren, Blinder,
ja.
Galle, also ein bisschen was Typisches, sage ich jetzt mal.
Bandscheibenvorfall.
Alter auch entsprechend vielleicht zum Teil. Da draußen gibt es ja Fälle, die könnten uns Sachen erzählen, da wird es uns die Tränen in die Augen treiben. Ja,
definitiv.
Was man einfach festhalten kann, unser Gesundheitssystem wird nicht besser. Es krankt schon seit Jahren,
Jahrzehnten.
Also Jahrzehnten, ja, Jahrzehnten. Ja. Und keiner hat eigentlich was gemacht, um die ganze Sache wirklich zu verbessern. Es wurde immer verschlimmbessert. Sagen wir es mal einfach so, verschlimmbessert. Ich denke, die Dinge waren da,
Ansätze
die,
oder?
Ja, oder die Versuche. Aber man hat es wie bei vielen Sachen verschlimmbessert, anstatt es besser wirklich zu machen für den Patienten. Und ich denke mal, es wird nicht besser werden. Tut mir leid.
Es wird im Gegenteil eher noch schlimmer.
Ja, das glaube ich
auch. Ja, natürlich. Weil
also wir können euch leider da draußen keine Hoffnung geben.
Weil in unserem Land werden keine Reformen gemacht. Davor haben die Politiker Angst. Die müssten was tun, die tun nichts. Und deswegen...
Ja, die haben ja auch ihre Ärzte. Und ihr,
und ihr deswegen... Ja, das ist ja egal was. Es ist bei allem das Gleiche. Und deswegen... wir sind am Arsch.
Ja, also das war mit sehr vielen freudigen Hoffnungssätzen. Dann lassen wir euch in die restliche Woche.
In die Realität.
Ah, die Realität kennen die Leute da draußen selber sehr, sehr gut. Die brauchen wir eigentlich
nicht. Ich sage ja, wir entlassen sie in die Realität.
Ja, dann wünschen wir trotzdem noch eine schöne Restwoche und
tschüss.
Hört euch das Lied an, das ist sehr positiv.
Aber nicht krank. Und einfach nicht krank werden, ne?
Beste Krankheit auf Felix.
Ja, genau. Kann ich mal Käse haben?
Kann doch Käse aufmachen.
Mix and match.
Der findet es auch immer papierig. Wenn mit den Mütter mit dem Termin bin ich Augenarzt auf. Weil mir fordert ja auch eine Augenkrankheit. Dann sagen sie erstmal, Termin erst in Höppe. Dann datteln sie das ein, dann gucken sie nach, wer ist denn der Mann? Und dann sehen sie, der ist privat versichert. Und plötzlich kriegen sie einen Termin frei. Ganz eigenartig, oder? Na toll.
Naja.
Der Facharzt verlangt von dir den Langzeitzucker, den HCB her und Überweisung. Lukas geht jetzt zum Hausarzt, macht die Blutuntersuchung und Überweisung. Schickt das Ding. Termin, 4. April.
Ja, super.
Das hat er im Januar schon gemacht, Anfang Januar. 4. April ist neues Quartal. Wir brauchen eine neue Überweisung. Ja. Und da wieder hin.
Kann es doch nicht sein, oder?
Schick, haben wir eingescannt, haben alles weggeschickt, Termin 4. April.
Ja, wie bei dem letzten Vorfall, wo sie ihn geholt haben, oder? Wo ich dann losgekocht bin und mit einer Polizistin nicht unterhalten habe. Und dann gesagt habe, das kann doch gar nicht sein, ihr bringt den nach Lörrach, der sollte nach Schopfheim, da ist er doch bekannt, die kennen doch das Ganze und bla 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 und blub. Und eben, dass er schon dreimal eine Pumpe beantragt hat und keine kriegt. Ich habe mich dann selber unterbrochen und sagte dann, ist ja kein Wunder, ist ja auch kein Asylant, gell? Also, dass die Polizisten mich nicht beklatscht haben, aufgrund diesen Satzes, war echt noch alles da.
Wir sind
ganz
April.
Nee, ganz April.